Wie viele Tote muss es eigentlich noch geben, damit alle den Ernst der Lage begreifen? Da gibt es Leute, die glauben, dass Rudolf Steiner in einer mystischen Akasha-Chronik über so leicht fantastische Dinge wie einen untergegangenen Kontinent Atlantis, über angebliche Wurzelrassen und von eierlegenden Lemuria Menschen lesen konnte. Aber der großen Mehrheit der Virologinnen und Virologen glauben sie kein Wort. Nicht alle Impfgegnerinnen sind Anthroposophen und auch nicht alle sind weit rechts zu verorten. Aber alle sollten sich die Gründe für ihre Verweigerung nochmal gründlich überlegen. Es gibt Gründe dafür, sich eine Impfung zu überlegen, aber wie schwer wiegen sie im Vergleich zu den Gründen, es doch zu tun? Sollte man nicht auch Bedenken bei der Nichtimpfung haben? Ich habe den Verdacht, und da muss ich jetzt niemand persönlich angesprochen fühlen, dass es manchem im Innern um ein »Ich verweigere mich, also bin ich« geht. Und das umso mehr, je mehr psychischer Druck auf sie ausgeübt wird. Doch die Impfskeptikerinnen sind es nicht allein, die uns diese Suppe eingebrockt haben. Es wird wohl kaum jemandem entgangen sein, dass das nun schon der zweite Corona-Horror-Herbst ist. Es gibt eine Reihe von Unterschieden zu letztem Jahr, aber mehr noch krachende Parallelen. Wieder erscheint dieser Staat völlig überrascht und unvorbereitet, als hätte es die Erfahrungen vom letzten Jahr nicht gegeben, als hätte es nicht über Monate Warnungen von Wissenschaftlerinnen gegeben, während die Infektionszahlen nach oben schießen wie noch nie und die Intensivstationen langsam volllaufen, muss erst 3 Wochen lang via Medien darüber diskutiert werden, ob es eine Konferenz der Ministerpräsidentinnen geben soll. Dabei ist diese der Ersatz für einen Krisenstab, den es 2 Jahre nach Ankunft der Viren noch immer nicht gibt und auch nicht geben kann, weil eine Pandemie im heiligen Föderalismus nicht vorgesehen ist. Risikovorsorge bedeutet, dass man sich auf den schlimmsten Fall eben auch vorbereitet oder wenigstens auf einen schlimmen. Das deutsche politische System hat dagegen nach der Devise gehandelt, wird schon nicht so schlimm werden und ist wie im Vorjahr damit krachend gescheitert. Die GroKo hat nichts gemacht und noch Ende Oktober, Anfang November wollte der Gesundheitsminister Spahn die Feststellung einer epidemischen Notlage einfach auslaufen lassen. Die Ampelparteien wollen das nun auch, aber anders als Spahn bringen sie rechtliche Bedenken vor und wollen zugleich das Infektionsschutzgesetz als Ersatz nachschärfen. Überzeugen kann das bei näherem Hinsehen aber nicht. Nichts hätte dagegen gesprochen, die alten Instrumente bestehen zu lassen und gleichzeitig Veränderungen am Gesetz vorzunehmen, die eine flexiblere Handhabung erlauben. Die Notbremse wird gerade abgebaut. Der Zug fährt ins Dunkle. Halt mal, habe ich da gerade gesagt, dass da nichts gegen die Beibehaltung der alten Möglichkeiten halt für alle Fälle gesprochen hätte? Aber dann hätte die FDP ja ihrer auf Corona kritisch leid eingeschworenen Klientel nichts geboten. Geht gar nicht. Schließlich ist diese Partei ja der Dompteur der Ampel. Also hat man Maßnahmen, die wirklich alle vermeiden wollen, die aber doch noch ein letztes Mittel wären, wie Ausgangssperren und Schulschließungen oder gar Unterricht in geteilten Klassen, gleich die gesetzliche Grundlage gestrichen. Gleichzeitig verbreiten die Herren Lindner, Kubicki und Buschmann, dass es ja erwiesen sei, dass diese Maßnahmen nichts bringen. Es ist klar, in Deutschland wird immer nur gesagt, was alles nicht geht. Und in diesem Fall wird es sogar ins Gesetz geschrieben. Wenn dieses politische System nicht einmal in der Lage ist, mit einer Bedrohung wie einer Seuche umzugehen, gegen die es bekannte, leicht herstellbare Mittel gibt, wie wird es dann mit komplexeren Krisen umgehen, gegen die es keine einfachen, jederzeit produzierbaren Mittel gibt? Einiges davon steht bereits vor der Tür. Ist euch in letzter Zeit schon mal passiert, dass ihr morgens Brötchen holen wolltet und an der Bäckerei hing ein Schild wegen Personalmangels geschlossen? Ist mir gleich mehrfach passiert. Oder man braucht gerade einen speziellen Handwerker. Es empfiehlt sich ihm, mit den gleichen Worten zu nähern, die beim ägyptischen Pharao üblich waren. 40 Mal falle ich vor dir auf Bauch und Rücken. Wenn ihr das dreimal gemacht habt, kommt der Handwerker noch immer nicht und kann auch im Grunde nichts dafür, denn überall fallen die Verzweifelten vor ihm auf Bauch und Rücken. Also die Heizung vergessen und den Elektrostrahler hingestellt. Personalmangel herrscht überall. Statt wie früher Kundinnen suchen die Firmen in ihren Anzeigen mittlerweile händeringend Personal. Sicher gibt es dafür mehrere Gründe. Der letzte dafür dürfte aber sein, dass sich hier gerade Demografie und Xenophobie übel treffen. Das kommende Personalproblem ist seit Jahrzehnten bekannt. Es gibt Statistiken darüber, wie viel Einwanderung notwendig wäre, doch niemand unternimmt was. Im Wahlkampf spielte es keine Rolle. Die nächste Krise deutet sich in der Außenpolitik an. Polen sägt an den Grundlagen der EU, wie wir sie verstehen, und Ungarn hat es bereits getan. In Frankreich könnte es eine rechte, europafeindliche Präsidentin geben oder einen ebensolchen Präsidenten. Russland und China lassen militärische Muskeln spielen, die ungeliebten, aber als einziges Gegengewicht gebrauchten USA sind immer weiter weg, sogar Trumps Wiederwahl erscheint durchaus möglich. Eigentlich wäre die beste Vorsorge, das europäische Projekt wieder attraktiver zu machen, attraktiver vor allem für die Bürgerinnen der Union. Doch von einem Aufbruch in Europa ist nichts zu spüren. Ja, dann kommt da noch das schwierigste Problem, der Klimawandel. Aber selbst mit den Grünen an der Regierung kann man sich nicht sicher sein, dass es da wirklich vorangeht. In gewisser Weise kann man sagen, dass die Pandemie deutlich gezeigt hat, dass Deutschland ein Failed State, ein gescheiterter Staat ist. Allerdings keine Diktatur und kein Bürgerkriegsland, wie andere Failed States. Und trotzdem gescheitert, wenn es darum geht, irgendwie zukunftsbezogen oder wenigstens ein klein wenig handlungsfähig zu sein. Die Gründe hierfür sind sicher komplex und die folgende Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Einer der Gründe hierfür ist sicher der Föderalismus. Der französische Staatspräsident konnte in der Krise handeln. Angela Merkel wird von den Länderchefs und Chefinnen vor sich hergetrieben. Ginge ja noch, wenn die Länder es schaffen würden, etwas anderes als Durcheinander zu produzieren. Außerdem bringen die Länder einen politischen Zufallsgenerator in die Bundespolitik, genannt Bundesrat. Wahlergebnisse werden damit durch den Fleischwolf der Zufälligkeiten von Ländergröße, zig verschiedenen, großen Teils ebenfalls dem Zufall geschuldeten Koalitionen gedreht, mit alten und neuen Ergebnissen aus anderen Ländern vermischt und dann kommt irgendeine Entscheidung raus, wie bei einem Zufallsgenerator eben, und niemanden stört's. Aber auch wenn die Länder sich aus der Bundespolitik heraushalten, beeinflusst ihre Existenz doch den ganzen politischen Betrieb, jedenfalls so, wie sie aufgestellt sind. Da aus irgendwelchen Gründen die Landtagswahlen terminlich weit gestreut sind, befindet sich das Land ständig in einem niederschwelligen Wahlkampfmodus. Das trägt zudem von der medialen Präsentation der Politik ohnehin ausgehenden Zwang, nur Dinge zu sagen, die zumindest bei der eigenen Klientel einen Aufschrei dürfte auslösen. Für die Einlösung von Versprechen und Prognosen wird kaum jemand haftbar gemacht, denn dann geht es schon wieder um den nächsten Dürfte-Schrei. Ein anderes Problem ist, dass diejenigen Teile in der Bevölkerung, die am ehesten auch für Neues offen wären, kaum Einfluss haben. Die Jungen sind einfach in der Minderzahl und Zugewanderte sind in der Politik und den Medien noch immer unterrepräsentiert. Jüngere, so sie denn politisch aktiv sind, sind vor allem damit beschäftigt, den Schrott der Produktions- und Konsumgesellschaft der letzten Jahrzehnte aufzuräumen. Sprich, sich irgendwie noch gegen den Klimawandel zu stemmen. Mir fallen noch ein paar Sachen ein. Zum Beispiel die große Rolle, die Geldspenden an Parteien und Politiker spielen. Die verdeckte Wahlkampffinanzierung bei der AfD über einen dubiosen Verein und dass das einfach so geht. Die völlig unzureichende Kontrolle von Lobbytätigkeiten und so weiter. Das Fehler kann man sicher viele finden, aber vielleicht ist der größte Fehler das Fehlen einer positiven Utopie von Politik und Gesellschaft. Sollten wir die Systemkritik wirklich den Querdenkerinnen, Rechten und Esoterikerinnen überlassen?